Herzlich willkommen beim Digi-Kompetenz-Podcast. Hier geht es um echte Inspiration rund um digitale Kompetenzentwicklung. Wir sprechen über Future Skills und die Transformation unserer Welt in den Bereichen Technologie, Nachhaltigkeit und Gesellschaft. Ihre Podcast-Hosts Anne Koak und Philipp Ramin begrüßen jede Woche inspirierende Menschen, die wirklich etwas zu sagen haben. Und das aus den unterschiedlichsten Sichtweisen der Wirtschaft, der Wissenschaft, der Politik und der Gesellschaft. Digi-Kompetenz. Lassen Sie sich von den führenden Thought Leaders jede Woche aufs Neue inspirieren. Produziert von i40.de.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören den Digi-Kompetenz-Podcast mit Anne Koak und Philipp Ramin.
Ja, und heute sprechen wir mit Dr. Günther Welsch, der ist CIO und Leiter der Abteilung Kryptotechnologie beim BSI, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Und wer BSI noch nicht genau kennt von der Geschichte her, BSI wurde in 1991 mit dem Gesetz über das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik gegründet und ging aus der Zentralstelle für Sicherheit in der Informationstechnik hervor. Deren Vorgängerbehörde war die dem Bundesnachrichtendienst angegliederte Zentralstelle für das Chiffrierwesen. Das BSI ist im Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innern und für Heimat angesiedelt und ist für Fragen der IT- und Cybersicherheit zuständig. Unser Gast heute, Günther, hat seinen Doktor an der Universität Bremen in Simulation und Mikroelektronik gemacht. Er hat diverse Stationen in seiner Karriere durchlaufen. Zum Beispiel war er Referent für IT-Sicherheit bei der Bitkom, Leiter der IT- und T-Card-Sicherheit bei Deutsche Telekom, Geschäftsführer von Teletrust Deutschland, Regierungsdirektor beim Bundesministerium des Innern und seit 2012 ist er jetzt beim BSI. Möglicherweise war Günther in seiner Kindheit ein unerkannter Erfinder. Ihn ärgerte 1979 tierisch, dass bei den typischen Wasserpistolen mit dem Abzug die Wasserpumpe bedient werden musste. Da tat ihm immer der Zeigefinger weh, bereits nach kurzer Zeit. Und der Finger wurde immer wund vom Plastik. Und bei den damals üblichen Cowboy-Spielen war der Spaß dann schnell zu Ende. Und weit schießen konnte man auch nicht. Seine Lösung? Er hat eine Drucksprühflasche genommen, weiß nicht, dass er welche Marke, Gardena oder Gloria, hat das umfunktioniert. Das hatte eine Luftpumpe integriert. Und er hätte es auch noch geschafft, das in Form einer echten Wasserpistole zu bringen und zu vermarkten, wäre wahrscheinlich heute ein erfolgreicher Unternehmer. Aber seine Erfindung reichte locker dafür aus, bei den Schusswechseln zu High Noon in den späten 70er Jahren unbesiegbar zu sein.
Korrekt.
Also herzlich willkommen, liebe Günther. Ja.
Vielen Dank, genau. Ja, also diese Wasserpistolen, diese Pumpguns oder sowas sind ja immer größer geworden, gibt es ja heute auch zu Spottpreisen so bei den großen Supermärkten und sowas. Erfreuen sich ja größter Beliebtheit. Ne? Und da war ich dann offenkundig dann doch mindestens 2 Jahrzehnte schon vorweg gewesen, ne? Ohne dass ich das wusste, dass da sich vielleicht mal so eine Marktlücke auftun würde. Ne? Aber gut, so ist das halt. Ne?
So eine solide Wasserschlacht ist einfach nach wie vor was sehr Schönes. Ja? Da ist man nie zu alt dafür, sage ich mal ganz bewusst.
Ganz genau, angesprochen.
Ne? Das stimmt, aber im Podcast heute unterlassen wir es mit Wasser zu schmeißen. Aber wir haben einen nicht zu erahnenden roten Faden entdeckt, Günther. Also damals in den 70ern mit der analogen Abwehr von Wasserattacken beschäftigt, heute digital unterwegs und zwar immer noch mit dem Thema Abwehr. Dieses Mal Cyberattacken abwehren. Gab es Learnings aus deiner Heimzeit mit der Siegerwasserpistole, die du heute auf die digitale Arbeit übertragen könntest?
Ja, also das kann man durchaus. Ne? Also man unterscheidet ja auch bei der Cybersicherheit beispielsweise vor gezielten Attacken und ungerichteten Attacken. Ne? Also wenn wir uns so dieses Virusaufkommen anschauen, nicht, dann versuchen natürlich die Hacker und die Kriminellen mit Viren möglichst viele Systeme zu infizieren. Ne? Und da gilt das natürlich, man sucht die schwächste Stelle sich aus, ne? Und die möglichst in einer großen Skalierung vorhanden ist und dann wird diese ausgenutzt. Ne? So, und dann schießt man halt eben wild um sich beispielsweise, ne? Und guckt also, wen man dabei trifft, ne? Mit Streumunition beispielsweise. Ne? Also digitaler Sportsteuermunition, würde ich jetzt sagen. Und dem gegenüber stehen natürlich gerichtete Attacken, wo ich sehr genau weiß, wen ich eigentlich angreifen möchte. Und den greife ich auch gezielt so an, dass ich möglichst erstmal dabei unerkannt bleibe und auch wirksam werden kann. Und falls es mir gelingt, dann versuche ich natürlich auch möglichst lange unerkannt dort mein Unwesen zu treiben auf den Systemen. Und naja, gut, das ist, sage ich mal, durchaus auch vergleichbar mit dem, wie man sich, sage ich mal, so als Cowboy-Spieler verhalten würde, ne? Dass man sich von hinten vielleicht ranschleicht und wartet, bis der günstige Zeitpunkt gekommen ist, um von hinten alle mit der Wasserpistole dann zu attackieren, ne? Wenn es keiner ahnt. Ne? Und so läuft es ja heute letztendlich auch, ne? Wenn wir uns das angucken, wie einige sehr weitgehende IT-Angriffe laufen, ne? Dann versucht man auch einzudringen, sich lateral zu bewegen in der Infrastruktur des Opfers, lange unerkannt zu bleiben, um dann zu einem bestimmten Zeitpunkt die größtmöglichsten Schaden auch zu verursachen. Und sich dagegen zu schützen, ist natürlich sehr aufwendig und wird natürlich besonders aufwendig, wenn man das durchführen will im Bereich des staatlichen Geheimschutzes, da also, wo wir als BSI eine besondere Verantwortung haben, die Exekutivbehörden des Bundes, sicherlich auch der Länder, sage ich mal, wenn man so eine Zentralstellenfunktion dort sich mal vorstellen möchte, zu schützen gegen diese Akteure. Und dass das notwendig ist, das sehen wir ja gerade heute in der sich zuspitzenden geopolitischen Situation. Ja, wir haben nicht nur in Europa einen Krieg, der in bestimmten Teilen nicht als Krieg deklariert werden darf, aber der sicherlich ein Krieg ist und der auch deutliche Auswirkungen auf unsere Wirtschaft hier hat, auch auf die kritischen Infrastrukturen. Und wir haben eine weitergehende geopolitische Kollision natürlich auch mit anderen autoritären Staaten und Regionen der Welt. Und auch hier wird im digitalen Raum natürlich mit massiv harten Bandagen gekämpft. Und gerade staatliches Handeln wird da natürlich auch gerne angegriffen. Das heißt, hier müssen wir natürlich für die Eigensicherung der Verwaltung ganz erhebliche Anstrengungen auch unternehmen, dass wir auch unter einer besonderen Last, einer Angriffslast weiterhin resilient und robust weiterarbeiten können. Das ist eine der wichtigen Aufgaben, die wir auch als BSI wahrnehmen. Also insbesondere auch meine Abteilung, die dafür zuständig ist, speziell IT-Sicherheitssysteme für den staatlichen Geheimschutz zu profilieren und zuzulassen.
Ja, Günther, das ist ein gutes Stichwort. Wenn man die Rolle, die Position eines CEOs hört, dann denken viele nach wie vor eher an privatwirtschaftliche Unternehmen, an große Konzerne. Kannst du uns ein bisschen teilhaben lassen, was diese Rolle bedeutet und warum es vielleicht auch wichtig ist, dass zukünftig eben auch in staatlichen Institutionen solche Rollen eben nichts Außergewöhnliches sind, sondern eben einfach ein ganz normaler Umstand, wie es auch in der freien Wirtschaft der Fall ist?
Ja, also die Verwaltung ist ja traditionell erstmal so ein bisschen konservativ, ne? Und man hält sich natürlich relativ lange auch an bewährten Verfahren fest. Aber die Digitalisierung hat natürlich massiv auch Einzug gehalten in der Verwaltung. Und da sind einige Verwaltungen etwas agiler und ein bisschen moderner vielleicht schon unterwegs und andere halt eben noch ein bisschen zurückhaltender. Und insbesondere gerade dort, wo sage ich mal, IT-Systeme bestehen, ist natürlich auch die Fortentwicklung hin zu noch moderneren IT-Systemen immer mit einer großen Anstrengung verbunden. Und es ist auch nicht ganz unkomplex, muss man sagen. So, und diese Disziplin der Digitalisierung der Informationstechnik auch in der Verwaltung ist halt eben eine der ganz, ganz wichtigen Säulen für das Verwaltungshandeln auch in Zukunft. Und man kann das gar nicht wichtig genug einschätzen aus meiner Sicht. Das heißt, eine Zentralisierung der Funktion, also nicht nur einen IT-Leiter in einer Behörde zu haben, sondern auch jemanden zu haben, der sich auf einer Chief-Ebene, also auf einer C-Ebene mit Digitalisierung und Informationstechnik auseinandersetzt, ist unheimlich wichtig. Also es gibt auch Behörden, die haben auch schon Chief Digital Officers beispielsweise. Und bei einigen ist das mit dem CIO halt eben auch in Personalunion aufgestellt. Aber um dort halt genügend Impetus auch auf dieses Thema zu legen, halte ich das für sehr wichtig. Ne? Man braucht die Aufmerksamkeit auf dem Thema und man muss halt eben tatsächlich auch neben dem normalen Verwaltungshandeln, was man natürlich mit untersetzen muss, mit Personal und mit Ressourcen, muss man insbesondere natürlich an die wichtige Querschnittsfunktion der Informationstechnik denken. Und die ist natürlich auch nicht gerade billig, das muss man auch sagen. Also alle, die immer so glauben, naja, dadurch, dass ich jetzt ein digitales Verfahren dort einführe oder weiter ausbaue, dann spare ich ganz viel Ressourcen. Und das ist eigentlich nicht der Fall, ne? Sondern es ist eigentlich eher so, es wird erstmal grundsätzlich alles immer ein bisschen teurer mit der Zeit, ne? Und Effizienzpotenziale zu schöpfen ist extrem schwierig, weil ja mit jeder Digitalisierung, die ich vorantreibe, wiederum neue Möglichkeiten auch entstehen. Und diese Möglichkeiten will ich nutzen. Das heißt, ich erreiche eigentlich nie einen asymptotischen Zustand, wo ich sagen kann, jetzt bin ich auf einem gewissen Niveau und das war es jetzt. Und das kann ich jetzt einfach nur noch fortschreiben und bestandssichern sehen. Das funktioniert nicht. Das heißt, es wird immer weiter nach oben gehen. Chatbot GPT und sowas, was wir jetzt gesehen haben, werden ja sicherlich auch deutliche Einflüsse auf Verwaltungshandeln haben. Wird einiges erleichtern, wird aber auch neue Herausforderungen mit sich bringen. Das heißt, hier sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, wird für Verwaltung in Zukunft noch viel, viel wichtiger werden. Ja. Und deswegen ist auch diese Chief-Funktion aus meiner Sicht unheimlich wichtig, auch für die Verwaltung.
Günther, wir haben viele Zuhörer und Zuhörerinnen, die sich eben genau an dieser Schnittstelle zwischen Technik und eben auch solchen Querschnittsfunktionen befinden. Nimm doch mal uns und unsere Hörerinnen und Hörer mit auf so eine typische Woche von dir. Also wie können wir uns das vorstellen? Ja? Also brauchst du natürlich jetzt nicht in jedes geheime Detail eindringen, aber so eine typische Woche, was sind so deine Aufgaben, wie viel Operatives, wie viel Strategisches? Das ist ja auch immer, sagen wir mal, bei den CEOs gar nicht so einfach, dass man da auch ein vernünftiges Verhältnis findet zwischen einerseits tief genug drin sein, um auch operative Realitäten zu verstehen, aber sich nicht vom Operativen so einnehmen zu lassen, dass dann für langfristige strategische Entscheidungen keine Zeit mehr bleibt. Also vielleicht gehen wir mal so ein bisschen durch. Was passiert so Montag bis Freitags bei dir?
Also ich bin ja nicht nur Chief Information Officer des BSI, sondern ich bin ja auch gleichzeitig noch Abteilungsleiter und dann auch noch zuständig für das Thema des Geheimschutzes, der Zulassungskryptologie, haben wir ja gerade eben auch noch gesagt. Das heißt, ich habe eigentlich zwei sehr, sehr wichtige Rollen, die wir im BSI vor 5 Jahren kombiniert hatten, dass wir gesagt haben, die Abteilung, die am nächsten dran ist an der Informationstechnik, an der IT-Sicherheit, die bekommt jetzt auch diesen Strang des internen IT-Dienstleisters mit zugeordnet. Das ist bei mir ein Fachbereich, der Fachbereich KM3. Und daraus haben wir gewisse Synergieeffekte auch ziehen können für das BSI, ne? Dass es da auch Querwirkungen gibt. Ansonsten ist es ja häufig so, dass in den Behörden der IT-Strang eine Zentralfunktion darstellt und bei der Abteilung Z, also bei der Zentralabteilung angesiedelt ist. Es sehr viel seltener und eigentlich exotisch, dass das in einer Fachabteilung angesiedelt ist. Aber das BSI ist ja sowieso auch ein Exot als Verwaltungseinrichtung, als Verwaltungsbehörde. Wir sind eigentlich eher ein IT-Betrieb mit einem Verwaltungsbetrieb. So, also von daher gesehen dürfen wir auch einige Sachen, glaube ich, ein bisschen anders machen. Aber grundsätzlich ist es natürlich, wir bleiben eine Verwaltungsbehörde. So, und das muss ich jetzt natürlich mal dazu sagen, dass ich also eine Doppelverantwortung da natürlich sowieso schon habe. Aber um vielleicht mal einfach zu sagen, wie geht es jetzt gleich weiter? Also wenn wir jetzt gleich hier weiter sind, dann habe ich tatsächlich meine Runde mit den Referatsleitungen aus dem Fachbereich KM3, aus dem IT-Bereich. Und wir werden jetzt also dann gleich wiederum besprechen, welche operativen und taktischen Herausforderungen haben wir diese Woche und die nächste Woche zu meistern? Welche Projekte sind zu begleiten? Wo stehen diese Projekte? Wo müssen wir Entscheidungen treffen? Wo sind wir tatsächlich auch in Kollisionen natürlich mit Randbedingungen, die ein Behördenalltag natürlich auch mit sich bringt. Ne? Also gerade das Problem personelle Ressourcen, ja, ist ja in der Behördenwelt viel schwerer eigentlich zu adressieren als in der Privatwirtschaft, ne? Wo ich sagen kann, okay, wenn ich den Bedarf habe, dann stelle ich halt noch mal ein paar Leute gerade ein. Das kann die Verwaltung dann nicht. Ne? Wir haben halt eben Stellenpläne und sowas, ne? Und das muss halt alles genehmigt sein. Das heißt, da sind wir gar nicht so agil, was so diese strukturellen Randbedingungen angeht. Und umso agiler muss eigentlich das Handeln der tätigen Personen in so einem Bereich sein. Und das ist eigentlich so die Herausforderung, die wir eigentlich wöchentlich haben, in unserer Runde erstmal auch herauszuarbeiten, was können wir denn jetzt machen, weil der Bedarf an Digitalisierung ist unheimlich groß, an Veränderung auch, die sich ergeben in der IT-Infrastruktur, an der Fortschreibung, was man alles da betreiben muss. Also neben dem, dass man es betreiben muss und dass das abgesichert sein muss, muss ja noch dieses zusätzliche Delta oben drauf gesetzt werden, der Veränderung, die wir begleiten wollen. Ja? Und das macht natürlich schon sehr, sehr viel aus, gerade auch, sage ich mal, auf der Führungsebene für die handelnden Personen, also für die Referatsleiter, Fachbereichsleiter und für mich, das zu arrangieren, dass das erstmal hinkommt mit den Ressourcen, die wir haben. So, also das operative Geschäft tatsächlich am Laufen zu halten, die Entscheidungen die auf den Referatsebenen beispielsweise auch nicht getroffen werden können, wie man jetzt priorisiert, dass wir das halt eben nach oben ziehen und zusätzlich halt Digitalisierung massiv voranzutreiben. Also wir haben beispielsweise im Augenblick Innovationsfabriken, so nennen die sich, am Laufen, und da beschäftigen wir uns mit der ganz wichtigen Frage, wie können wir die IT-Resilienz der Behörden auch stärken. Ja? Gerade Unternehmen-Blickwinkel auch also des Ukraine-Krieges, den wir da sehen. Und was heißt das auch für die Verwaltung? Wie müssen wir uns da noch besser aufstellen? Wie können wir dafür sorgen, dass wir auch in einer Krisensituation weiter handlungsfähig bleiben mit dem, was ja unsere Verwaltungsprozesse nach außen hin transportieren sollen? Und wie untersetzen wir das mit der digitalen Technik, die wir haben? Ja, weil letztendlich ist es ja immer Technikansatz. Das heißt, man kommt eigentlich immer auch unter auf die Technikebene und muss dann dort die Entscheidung treffen, für was setzen wir eigentlich die Ressourcen ein, um sie dann wirksam werden zu lassen in der Priorisierung auch. Das sind durchaus sehr spannende Fragen, weil das kann man sich vorstellen, da ja auch sehr unterschiedliche Erwartungen aus dem Haus heraus selber kommen, aus verschiedenen Bereichen. Ne? Da sind ja richtige Verteilungskämpfe immer vorhanden. Das unterscheidet uns auch nicht zu einem Unternehmen. Also begrenzte Ressourcen so zu verteilen, dass zum Schluss im Arrangement alle sich gut bedient fühlen. Das ist die Herausforderung und das ist häufig halt eben auch konfliktträchtig, so wie in anderen Bereichen auch, und das muss man halt eben aushandeln. Und da geht eigentlich am meisten Zeit auch, sage ich mal, für mich mit drauf, ne? Ja, das mit den beteiligten Abteilungen und einer Amtsleitung sowas zu arrangieren. Ja.
Günther, du hast ja in deinem täglichen Geschäft viel mit dem Thema Cybersicherheit zu tun. Mhm. Gibt es Fehler, die zum Beispiel Unternehmen und auch Behörden immer wieder machen, die man dann auch unbedingt vermeiden sollte?
Ja, also es fängt ja damit an, dass man das Thema insgesamt, sag ich mal, zur Chef- oder Chefinnen-Sache eigentlich immer machen sollte. Ne? Und das funktioniert schon häufig genug nicht aus meiner Sicht. Ne? Sondern dass man behilft sich dann damit, das beobachte ich, dass man sagt, ja, da habe ich jemanden für, den habe ich jetzt beauftragt. Dann nennen wir mal IT-Sicherheitsbeauftragten oder so. Der soll das jetzt für mich machen, der darf auch direkt an mich berichten, aber der soll zusehen, dass er das Problem gelöst bekommt. Ja, und dann hat man halt jemanden in Anbetracht auch des Fachkräftemangels, den wir in Deutschland haben, der vielleicht gar nicht die IT-Ausbildung hat, ja, und kein IT-Studium gemacht hat, sondern halt eben aus einem angrenzenden Bereich kommt und das erledigen muss. Im Unternehmen genauso wie in der Behördenwelt. In der Behördenwelt möglicherweise sogar noch tendenziell verschärfter, weil häufig genug wir in dem Behördenalltag natürlich nicht die Preise aufrufen können, die in der Privatwirtschaft aufgerufen werden als Gehälter. Ne? Da muss man schon ein bisschen Abstriche machen, das ist ganz klar. So, und da fängt eigentlich schon das Problem an. Dann sagt man sich, ja, jetzt habe ich mich darum gekümmert, ich habe jemanden, der es macht. Aber ob der das tatsächlich wirklich leisten kann, das ist halt eben die Frage. Hat er dort die Methodenkompetenz, hat er überhaupt die Kompetenz, auch über IT sich die ausreichenden Gedanken zu machen? Und das wird dann manchmal doch schwierig, ob dann dort erkannt wird, an welchen Stellen jetzt welche Investments zu machen sind, wo man sich kümmern muss. Und je mehr IT man ja selber betreibt, umso komplexer wird das gesamte Thema ja auch. Ne? Und die ganzen Querwirkungen, die es in der IT gibt, ne? Also nimmt man jetzt mal das Cloud Computing alleine mal dazu. Ne? Das ist ja ein deutlicher Paradigmenwechsel zu dem, wie man früher IT gemacht hat, wo man gesagt hat, Mensch, wir machen das so mit einem Burggedanken, klarer Perimeterschutz, alles, was draußen ist, ist böse und alles, was drin ist, ist gut. Müssen wir halt nur den Burgwall hoch genug machen, kommt nichts rein, dann können wir innen sicher arbeiten. Und das gilt ja nicht mehr, sondern mit Cloud Computing und mit anderen Methoden habe ich eigentlich überall Löcher in diesen Burgwall gebohrt und eigentlich rede ich heute über offene Kommunikationssysteme. Und das ganz große Problem, was wir hier haben in der Informationstechnik, ist, dass diese Informationstechnik eigentlich immer noch reift. Sie ist ja nie fertig. Und sie hat immer ein großes Portfolio an Schwachstellen und Verwundbarkeiten. Wenn man sich da die Datenbanksysteme anguckt von Mitre und von anderen, also von CERT-Verbünden, also Computer Emergency Response Teams, dann reden wir über 180.000 bekannte Schwachstellen alleine in der kommerziell verwendeten Informationstechnik, die wir heute haben. Und 10% dieser Schwachstellen sind schwerwiegende Schwachstellen, die dazu führen können, dass ich Systeme übernehmen kann, ja, und als Angreifermaß machen kann, was ich eigentlich nicht machen sollte. Und das zu beherrschen alleine, das ist so eine Überforderung, sage ich mal, für die klassischen Strukturen, dass man sich da tatsächlich deutliche Gedanken drüber machen muss, wie wollen wir eigentlich in Zukunft Informationssicherheit in einer großen Skalierung auch herstellen, ja? Und welche Rollen haben da welche Personen, ja? Und Institutionen.
Das ist sehr schwierig. Wenn ich da kurz reinkritschen darf, Günther, du hast gesagt, eben, dass diese Resilienz ja sehr wichtig ist. Und das ist ja jetzt auch ein sehr wichtiger Begriff in den letzten Monaten und Jahren geworden. Jetzt hört man ja immer wieder von unterschiedlichsten Vorfällen auf staatlicher Ebene, aber auch auf wirtschaftlicher Ebene. Vor einiger Zeit gab es das Thema mit dem Glasfaserkabel bei der Lufthansa. Wir hatten verschiedene Angriffe auf Kommunen. Wir haben auch eine Studie vor einiger Zeit gesehen, wo es um die Hochschulen ging. Und was, glaube ich, viele beunruhigt, auch einschließlich meiner Person, ist, dass wir eigentlich ja schon sehr lange wissen, dass wir hier ein Thema haben, eine Herausforderung haben. Man weiß auch so ein bisschen eigentlich, was man machen könnte und was die Schwachstellen sind. Warum tun wir uns gefühlt in Deutschland so schwer, da reinzugehen? Ist es auch eine Frage von Ressourcen, dass zu wenig Ressourcen zur Verfügung stellen? Ja. Ist es auch eine Frage von fehlender Awareness-Kompetenz auf Ebene der Top-Entscheiderinnen und Entscheider, die wieder für die Ressourcen dann zuständig sind? Weil ich glaube, so langsam müssen wir an den Punkt kommen, dass man wirklich sagt, diese Löcher müssen geschlossen werden. Du hast auch geopolitische Herausforderungen angesprochen. Und wie siehst du das? Warum tun wir uns so schwer? Und wo wäre der Hebel, dass wir da wirklich mal einen nicht inkrementellen Sprung machen, sondern so einen echten Sprung, dass man sagt, wir sind hier in der Top-Liga, was auch das Thema Sicherheit angeht?
Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Also Philipp, wer darauf die richtige Antwort hat, ich glaube,
wir haben gehofft, du, Günther.
Eine Million-Dollar-Frage ist das sozusagen. Ne? Ja. Also ich versuche mal meine Deutung zu geben, ohne Anspruch darauf, dass das
gerne, richtig ist. Gerne, gerne.
Klar. Also wenn wir uns nochmal kulturgeschichtlich die Informationstechnik angucken, dann muss man sagen, die Informationstechnik, die begegnet uns im Wesentlichen in der Ausprägung, wie wir sie jetzt heute haben, also der Intensität, wie wir sie haben, seit ungefähr 20 bis 25 Jahren. Ja? Das ist natürlich wenig Zeit gegenüber den anderen Kulturfähigkeiten und kulturellen Errungenschaften, die wir in den Jahrtausenden davor uns erarbeitet haben, auch im Bereich der mechanischen Welt beispielsweise. Und die Innovationsgeschwindigkeit, gerade wenn man die Mechanik sieht, die ist ja relativ klein gewesen. Ne? Und also wir haben hier einen beständigen Zustand. Das heißt, so wie man heute eine Brücke baut beispielsweise oder einen Turm oder irgendwas anderes, da hat man gewisse Standards. Und daran hält man sich. Man kann es auch anders machen, aber dann bricht das zusammen und das wird nicht akzeptiert werden. Bei Informationstechnik ist das anders. Wir sehen es nicht. Ja? Die Software ist unsichtbar im Wesentlichen. Und ich habe halt über die Vielseitigkeit dieser Software auch die Möglichkeit, Probleme zu lösen, wie es mir gefällt. Ja? Und also diese Multivariabilität, die ich da drin habe, die ist eigentlich das große Problem, dass ich eben nicht die Standards habe, wie ich sage, so muss es eigentlich gemacht werden, damit halt eben tatsächlich auch nicht an den Schnittstellen irgendwelche Probleme entstehen. Und meistens ist es ja so, dass an Schnittstellen halt eben auch die Schwachstellen entstehen und die ich angreifen kann. Das habe ich heute noch nicht. Das muss wachsen aus meiner Sicht. Und das, was eigentlich im Augenblick so der Punkt ist, ich glaube, es ist gar nicht so sehr diese digitale Sorglosigkeit. Ja, die ist auch tatsächlich vorhanden bei einigen, also insbesondere bei wenig medienkompetenten Personen. Also leider muss man ja sagen, so die jüngsten Generationen, die mit dem iPhone und sowas aufwachsen oder mit anderen tollen Geräten, die können das zwar wunderschön bedienen, aber die können ja eigentlich nicht hinter die Fassade blicken, was das heißt. Ne? So, also denen kann man keinen echten Vorwurf machen, wenn die sich halt eben digital sorglos dann verhalten, weil sie können es gar nicht besser wissen. Dazu müssen eigentlich andere die Sicherungssysteme reinbauen. Das ist aber bei professioneller Informationstechnik in Behörden oder im Unternehmensumfeld schon etwas anderes. Aber hier, glaube ich, ist es eine Überforderung. Ja, wie ich vorhin gesagt habe, die Veränderungsgeschwindigkeit ist so massiv groß. Ich muss so schnell mich verändern. Ich muss so schnell diese Technologien adaptieren, gerade als Unternehmen, damit ich meinen Platz im Wettbewerb behalten kann. Denn wenn ich es nicht tue, falle ich raus. Und wenn die Kollegen und Mitbegleiter im Wettbewerb solche Systeme schneller einsetzen und den Markt gewinnen, dann fallen andere raus, egal ob das sicher oder unsicher ist. Und das ist das Problem.
Nur ein Einwurf. Ich meine, das, was du beschreibst, finde ich eine sehr gute Erklärung. Die betrifft natürlich alle. Ja, das ist nicht nur ein deutsches Thema, sondern ein europäisches, weltweites Thema. Yes. Und da vielleicht auch deine Einschätzung. Sind wir da eher unterdurchschnittlich unterwegs, verglichen mit anderen Ländern? Und vielleicht da auch nochmal die Nachfrage, unabhängig von der Erklärung, die du gerade geliefert hast, die ja eher so global vielleicht auch anwendbar ist, warum tun wir uns so schwer und warum investieren wir nicht mehr?
Ja, warum investieren wir nicht mehr? Weil es sich im Wesentlichen nicht auszahlt. Ne? Also okay. Sicherheit zahlt sich seit 20 Jahren eigentlich nicht wirklich aus. Ne? Sondern, also man hat ja mal so gesagt, bestimmte Produkte da aus Redmond, das sind so Bananenprodukte, die kommen grün heraus und die werden dann gelb beim Kunden. Ne? Und im Wesentlichen ist das natürlich mit der Software heute eigentlich immer noch so. Ja? Man sagt ja auch heute, ich mache ein Minimum Viable Product, ein MVP, damit ich überhaupt etwas habe. Und das ist ja sehr stark im Kontrast zu der Vorgehensweise, die wir ingenieursmäßig geprägt haben in Deutschland. Ja? Also deswegen haben wir ja auch so dieses V-Modell und sowas, ne? zur Entwicklung von Software. Ist ja alles gut gemeint. Ne? So, aber das ist sehr statisch alles. Ein Wasserfallmodell zur Entwicklung, ne? von Software kommt nie zum Ende. Also wir haben in Deutschland einige, sage ich mal, Defizite ja produziert mit Signaturgesetz und sonst was halt alles. Das war alles gut gemeint gewesen. Hat aber das Thema der Sicherheit immer so sehr stark überspannt, dass zum Schluss keine Nutzfunktion entstanden ist. Ja. Und das passiert uns häufig, dass wir es eigentlich viel besser meinen und das machen wollen, da aber auch dann wirklich etwas investieren, aber wir überzeugen den Markt nicht. Ja. Und deswegen glaube ich, wir müssen daran arbeiten, dass wir diese Differenzierungsmerkmale im Wettbewerb stärker betont bekommen, dass Sicherheit doch mehr an Wert gewinnt auch, ja, und das ist auch in die Entscheidung des Einzelnen zum Bezug von IT-Leistung Einzug findet. Ja. Das müssen wir schaffen. Wir müssen einen Nachfragemarkt dafür organisieren und das fällt uns so unheimlich schwer, weil halt eben diese Verteilungskämpfe insgesamt ja auch schon so stark vorhanden sind. Für was will ich das Geld ausgeben? So, und naturgemäß ist der Mensch ja Homo economicus, auch in Deutschland.
Ja.
Und dann fragt man sich natürlich, ja, warum soll ich für das etwas mehr bezahlen, wenn ich es woanders eigentlich, sage ich mal, auch irgendwie bekomme, ne? So, und dann kann ich das Geld für was anderes ausgeben. Ich glaube, das ist ein großes Problem, was wir haben. Deswegen Standardisierung hilft da aus meiner Sicht und Regulierung natürlich auch. Ja, also das, was jetzt über NIS2-Regulierung angekündigt worden ist, auch das IT-Sicherheitsgesetz, was wir jetzt haben, was sicherlich auch ein IT-Sicherheitsgesetz 3.0 werden wird, setzt ja da Randbedingungen, die darauf abzielen, dass wir Sicherheit insgesamt stärken. Und mir ist immer ein wichtiges Anliegen bei der ganzen Sache, es darf nicht nur repressive Elemente geben, es muss halt eben auch incentivierende Elemente geben. Ja, also ich möchte ungern mit einem schwarzen Sheriff-Stern durch die Gegend rennen und sagen, oh, das macht ihr aber alles ganz schlecht, jetzt kriegt ihr noch eine Strafe aufgebrummt. Das führt ja nur dazu, dass noch weniger Geld eigentlich dann vorhanden ist für konstruktive Merkmale. Ja. Das heißt, da muss man auf den Instrumentenmix wirklich sehr stark achten. Ja? Ich glaube, dass das nur allmählich geschehen wird. Ja? Und jetzt diskutieren wir ja auch wieder darüber, wie viel Geld wollen wir ausgeben, beispielsweise für die Bundeswehr, für die Wehrhaftigkeit unserer Demokratie. Und da kann man ja jetzt gerade jüngst in dieser Woche wieder sehr schön verfolgen, wie die Diskussion läuft. Ob man das wirklich so ausgeben will oder ob es nicht vielleicht auch ein bisschen anders geht, weil man ja auch andere politisch erwünschte Themen hat, die genauso wichtig sind. Das ist, glaube ich, auch absolut verständlich und man will auch in diesem Politikbereich etwas machen und man kann den Euro halt eben am Ende des Tages nur einmal ausgeben. Ja? So, und das ist, glaube ich, das Problem, dass wir immer noch von einer Friedensdividende da zehren und deswegen sowohl was die physische Wehrhaftigkeit angeht, wie halt aber auch die Wehrhaftigkeit im digitalen Raum vielleicht noch nicht dieses Augenmerk so stark drauf gelenkt haben, wie es vielleicht ganz gut für uns wäre. Ja.
Gut, ich frage jetzt, als Engländerin, der Deutsche neigt dazu, sehr oft irgendwie ein Projekt anzufangen, zu planen. Das hat einen Anfang und das hat ein Ende. Und wie du das jetzt auch beschrieben hast und wir das auch erleben, hat Cybersicherheit kein Ende. Überhaupt kein Ende. Müssen wir auch ein bisschen Awareness dafür schaffen, dass wirklich der Kniffpunkt in der mangelnden Planbarkeit liegt und in der Tatsache, dass dieses Thema nie ein Ende haben wird und immer größere Löcher erzeugen wird, die es dann zu stopfen gibt.
Ja. Ja, da hast du recht. Ne? Aber ich glaube, das ist das Problem, dass wir mit disruptiven Entwicklungen als Mensch insgesamt schwierig nur umgehen können. Ja? Also wir können mit kontinuierlichen Vorgängen eigentlich relativ gut umgehen, aber nicht mit disruptiven und auch nicht mit Vorgängen, die eine sehr lange Zeitkonstante haben. Ja? Da sind wir als Menschen irgendwie nicht so richtig gut drin, habe ich den Eindruck. So, und da müsste man eigentlich sagen, okay, entweder der Veränderungsdruck muss deutlich größer werden, ja, um die Beharrungskräfte zu besiegen, die im System immer vorhanden sind, egal in welchem System, ist immer so. Ja. Oder halt eben, man muss halt eben ja, überzeugend vorneweg gehen und sagen, wir müssen das anders machen und auch glaubwürdig machen können, was die Folgen wären, wenn man das nicht täte. Ja. Also so Szenarioanalysen auch anbieten, so wie das der Club of Rome zum Thema auch Entwicklung der Welt getan hat. Das sind, glaube ich, ganz wichtige auch Impulse gewesen, die es da gegeben hat und die auch langsam fruchten aus meiner Sicht. Und ich glaube, wir brauchen sowas auch im Bereich der Informationstechnik, dass deutlich wird, ja, wir bewegen uns immer weiter. Es gibt da auch keinen Endpunkt. Ja, und die Nachhaltigkeit besteht eben insbesondere darin, dass wir halt eben auch sehr intensiv uns mit dem Thema beschäftigen müssen, auch investieren müssen und teilweise auch vielleicht auf einen leichten zu erzielenden Profit verzichten zugunsten eines langfristigen, nachhaltigen Erfolges. Ja. Und das muss, glaube ich, einkehren insgesamt in die IT-Welt. Und ich glaube, da müssen aber auch die ganz, ganz großen IT-Unternehmen, die müssen das noch viel deutlicher machen, ja, in ihren Geschäftsmodellen. Das ist mir im Augenblick auch noch viel zu stark marktwirtschaftlich, also fast schon kapitalistisch geprägt. Man zieht das raus, was man kriegen kann. Ich glaube, dass das schlecht ist für uns alle. Und wenn dort eine Verhaltensänderung einsetzen würde, gerade durch die großen Hersteller, dann hätte das sicherlich Signalwirkung auch. Ne?
Günther, vielleicht auch so ein bisschen selbstkritisch, liegt das Problem vielleicht auch darin, dass wir es nicht schaffen, dieses Thema auf eine Flughöhe zu bringen, die für eine breite Masse zugänglich ist. Also ich denke schon auch an so ein bisschen an das Storytelling und auch an eine nicht zu technologieverliebte Sprache, um dann wirklich auch jeden in dieses Thema einzubinden. Und vielleicht ist das teilweise gerade auch bei den technischen Führungskräften, die das eigentlich machen sollten, ein Missverständnis gewesen, dass man da aus guter Überzeugung hochprofessionell unterwegs ist, aber damit einfach auch ganz viele Menschen verliert, die dann einfach die Scheuklappen schließen und sagen, that's not my topic. Dafür haben wir den IT-Security-Beauftragten oder das bezieht sich jetzt nicht nur auf Security, sondern auch eigentlich auf viele andere Themen genauso. Was sind da deine Erfahrungen? Also wie stark muss ein CIO vielleicht auch eine Art fast schon CHRO ein Stück weit mit sein?
Absolut. Also Philipp, also das sehe ich ganz genauso. Also das, was uns nicht hilft, ist, wenn wir das zu technisch einfach nur noch betrachten, das Thema. Ne? Also die Nerds in allen Ehren an den Stellen, das finde ich auch toll, weil ich meine, ein iPhone hätte es nicht ohne Nerds gegeben und viele andere Sachen auch nicht. Ne? Das ist ganz klar. Aber wir müssen tatsächlich das mehr, sage ich mal, interdisziplinär begreifen, das Thema, weil es halt eben auch diese interdisziplinären Wirkungen zeigt. Ne? Die Informationstechnik wirkt halt eben so massiv in alle gesellschaftlichen Bereiche hinein, dass halt eben der Diskurs auch anders geführt werden muss. Der darf nicht nur rein technisch geführt werden. Und diesen Fehler, den machen viele aus meiner Sicht, dass man sagt, ja, wir wollen mal über etwas reden, also über einen bestimmten Leistungsprozess, ja, und dann kommt man schnell zu der Schlussfolgerung, die ja auch richtig ist, das machen wir ja mit IT. Ach, dann ist es ja ein IT-Problem. Ja. So, aber gerade wenn wir jetzt über Robustheit und Resilienz reden, ja, ist das aus meiner Sicht immer ein ganz gefährlicher, vorschneller Fehler, wenn man dann sagt, okay, dann lass uns doch nur mal die IT-Systeme angucken und dann sind wir fertig. Ne? Dabei geht es eigentlich um etwas anderes, dass wir IT halt eben als Stützprozess, als unterstützende Technologie sehen für das, was der darüberliegende Wert eigentlich ist, den wir dort veredeln wollen. Ja. Und darüber müssen wir uns eigentlich eher Gedanken machen und müssen auch andere mit hineinziehen und auch sagen, nein, ihr habt auch Verantwortung, darüber mitzureden, weil ihr wollt ja bestimmte Leistungsprozesse zur Verfügung stellen. Und da ist vollkommen egal, ob ich über Leistungsprozesse in einer Behördenwelt, in einem Unternehmen oder in einer Gesellschaft rede. Man kann sich nicht auf die Position zurückziehen, um die IT kümmern sich bitte die anderen, und wenn es nicht funktioniert, dann weiß ich, wen ich rufen muss. Ja? Das ist tatsächlich zu kurz gegriffen. Und ich glaube, das müssen wir in den Diskurs hineinbringen.
Ja.
Beginnt meiner Meinung nach auch schon durchaus in der Schule. Ne? Ab der Oberstufe aufwärts
absolut.
Gehört das mit dazu. Ja?
Ja. Wir reden und viel über Technik. Ich habe mal jetzt nur kurz die Frage, deine Meinung nach, wie viel Risiko bedeutet der Mensch in diesem Prozess der Sicherheit? Wie würdest du das einschätzen?
Also der Mensch irrt ja immer, nicht? Also, also das ist ja das Problem, nicht? Also bevor der Mensch das Richtige tut, hat er schon dreimal geirrt oder sowas. Ne? Und ich glaube, da ist auch so ein bisschen was Wahres dran. Dadurch, dass wir halt eben nicht technikgebunden sind, sondern dass wir halt eben halt andere Denkkategorien haben, passieren halt eben auch sehr viele Dinge, die bei uns bei dem Technikeinsatz dann dazu führen, dass wir halt Defizite haben und Probleme erfolgreich angreifen. Ja. Ne? Wenn wir dann denken, da ist das gesamte Social Engineering und wie leichtfertig die Leute dort tatsächlich sagen, jo, mich hat der CEO angerufen, ich soll mal 1 Million Euro überweisen, ich mache das mal. Ja? Und er hat gesagt, ich soll es geheim halten, ne? Weil das wäre eine geheime Transaktion und das dürfte niemand anderer wissen. Und dann wird es gemacht. Ne? Ja. So, und da sieht man, wo das Problem anfängt. Ne? Dass wir tatsächlich beim Menschen anfangen müssen. Das ist total wichtig, dieses Bewusstsein zu bilden und auch darzustellen, wie man sich auch davor schützen kann. Ja. So, und das andere Problem ist diese Technik, also diese Nerds, würde ich jetzt mal sagen. Jetzt nochmal, ne? Vielleicht mache ich mich jetzt gerade unbeliebt irgendwie bei den Zuhörern. Aber das Problem ist ja, es gibt ja ganz viele nerdige Lösung für nerdige Leute. Ja, also wenn man sich bestimmte IT-Systeme anguckt, ja, dann können die Nerds das also wunderbar beherrschen, ne, aber die normalen Nutzer nicht. Ja. Und genau sowas wird ja ausgenutzt. Ne? Also diese Usability von Software, die Erklärbarkeit von Software, die muss ja mit in den Vordergrund gestellt werden, damit nicht der Mensch irrt in dem Prozess, in den er ja mit eingebunden ist, ja, und dann falsche Entscheidungen trifft. Und das Problem mit der Technik, ne? Also vielleicht erinnert sich einer von euch beiden daran, da gab es mal so etwas ganz Putziges, die Warnung vor Gefahren aus dem Internet. Ja? Und dann hatten sich einige dazu versteift gesagt, ja, wir informieren uns unsere Mitarbeiter und sagen, also wenn ihr ins Internet geht, dann müsst ihr besonders vorsichtig sein, ja, weil da lauern ja Gefahren. Ja? So, aber ich meine, sieht ja keiner. Und im Wesentlichen ist es so, für die technischen Defizite, die wir da haben, versuchen wir dann zu sagen, soll der Mensch bitte schön das kompensieren. Und wenn er das dann nicht hinbekommt, dann sagen wir, na, hat er jetzt aber auch eigentlich so die Verursacherrolle, ja, also die Verantwortung dafür. Und das geht nicht. Mhm. Also meine Philosophie dazu ist, für technische Probleme muss es auch technische Lösungen geben. Ja. Ja, da kann nicht der Techniker sagen, das ist jetzt mir egal. Ja, also wenn du das richtig benutzt, passiert das nicht, dann bin ich frei. Ne? Und da müssen wir hinkommen. Ja?
Ich würde gerne noch mal eine letzte Technologie anschneiden, weil sie einfach auch gerade für viel Veränderungen schon sorgt. Vielleicht noch nicht in dem Maße, aber es wird noch mehr kommen. Das ganze Thema rund um Blockchain und Krypto. Fluch oder Segen aus deiner Sicht?
Also das ist mit Sicherheit ein Segen, dass es sowas gibt, weil es also gerade Blockchain-Technologie, Distributed Ledger Technologies, bieten unheimlich viele Möglichkeiten, auch anders Dinge zu gestalten, ja, wegzugehen von zentralen Systemen und damit auch eine gewisse Beherrschbarkeit und Dominanz von bestimmten Zentralinfrastrukturen abzuschaffen. Das finde ich ist erstmal eine sehr, sehr gute Idee. Das Problem fängt an, wenn ich das dann zu schnell zusammenbringe mit anderen sozial erwünschten Thesen, ja, wie beispielsweise unheimlich starker Datenschutz. Ne? Wow. So, und dann habe ich natürlich das Problem, also wenn ich sowas habe wie so eine beständige Blockchain und da steht irgendwie ein personenbezogenes Datum drin, ja, dann ist es zwar schön, wenn jemand fordert, das sollte jetzt aber gelöscht werden, weil ich möchte gerne, dass es gelöscht wird. Aber es geht ja dann nicht. Ne? So, und da kollidieren tatsächlich so die verschiedenen Erwartungen und Schutzziele miteinander. Und ich glaube, wir sind noch nicht so richtig gut darin gewesen, bislang herauszuarbeiten, an welchen Stellen können welche Technologien einen deutlichen Nutzen entfalten, aber welche Grenzen bringen sie halt eben dann auch mit, ne? Und wo kollidieren sie halt eben mit anderen Zielvorstellungen? Und das muss aus meiner Sicht nochmal sehr sauber erklärt werden. Und dann kann man damit auch, glaube ich, für bestimmte Bereiche auch tolle Lösungen bauen. Ja? An anderen Stellen auch nicht unbedingt, man macht es dann halt eben nur anders. Ne? Also ich sage mal, so ein Verzeichnisdienst, so ein X509, um das jetzt mal so zu sagen, mit einem Trust Center, das ist schon eigentlich eine richtig gute Idee. Ja? Also und das alles nur jetzt mit Blockchains zu realisieren, da kann man sich fragen, ob das wirklich so sinnvoll ist. Ne? Das kostet dann deutlich mehr. Aber ist der Nutzen größer? Fragezeichen. Das Gleiche gilt auch, hast du jetzt noch nichts drüber gesagt, Philipp, aber vielleicht würdest du es jetzt gleich Quantentechnologien.
Hätten wir auch noch auf der Liste, ja.
Genau, käme jetzt auch. Ne? Und also da spricht man ja über Quantenschlüsselaustausch-Szenarien und sowas. Und da gibt es auch unheimlich viel Forschungsgelder im Augenblick. Aber auch hier ist es so, ich verkompliziere erstmal einen Lösungsansatz, mit dem Versprechen, bestimmte Probleme zu lösen. Dafür handle ich mir neue ein. Und ob das wirtschaftlich sinnvoll ist, das ist halt eben die Frage dann.
Ja. Ich denke, das ist eine Quintessenz für viele Technologien, genau wie im Bereich der, sag mal, des Deep Learnings, der künstlichen Intelligenz, muss man auch sagen, macht auch nur bei bestimmten Use Cases Sinn, weil ansonsten die Komplexität erhöht ist. Quantentechnologie, richtig, wurde gerade gesagt, Professor Kranzelmüller vom Leibniz Rechenzentrum hat es auch gesagt, es gibt einfach Use Cases, für die das Sinn macht, bestimmte Rechenoperationen, wo das Sinn macht, aber für andere eben nicht. Und da spricht nichts dagegen gegen konventionelle Technologie. Und ich denke, das ist hier auch bei der Blockchain. Und da vielleicht als Quintessenz, es ist halt auch wieder eine Frage der Kompetenz, dass man da diese Unterscheidung treffen kann und die Technologien entmystifiziert. Günther, uns läuft die Zeit im Galopp davon, weil wir so viele Themen einfach mit dir gerne sprechen wollen. Wir kommen aber nichtsdestotrotz jetzt zu unseren Abschlussfragen. Okay. Und zwar möchte ich gerne von dir zunächst einmal wissen, was aus deiner Sicht so die drei wichtigsten Themen der nächsten Zeit sein werden. Von deiner Perspektive aus kannst du ein bisschen überlegen, aus welcher Perspektive du das beantwortest und gerne so ein bisschen in der nötigen Kürze.
Ja, also Quantentechnologien ist ein extrem wichtiges Thema. Das kommt jetzt hoch. Damit beschäftigen wir uns unheimlich intensiv auch. Auch die Wissenschaft und die Technik, das sieht man, Quantencomputer herzustellen, das ist jetzt die große Herausforderung dieses Jahrzehnts, dass das kommerziell und technologisch auch erfolgreich wird. Also da sieht man gute Ansätze. Darüber müssen wir uns beschäftigen, weil es insbesondere viele Sicherheitsparadigmen auch einkassieren kann. Und da muss man sich natürlich drum kümmern. Das ist also ein ganz, ganz wichtiger Block. Das Zweite ist, da hatte ich gerade eben schon etwas drüber gesagt, wir sehen halt eben die sich geopolitisch zuschärfende Krise und wir müssen halt eben uns da tatsächlich gut aufstellen, auch in Deutschland, in Europa, insbesondere in Europa und müssen da auch die Frage klären, wie viel Freiheit müssen wir auch Akteuren gewähren, die eigentlich Böses im Schilde führen, sage ich mal. Ja, also die unsere Freiheit missbrauchen wollen. Und da sind wir aus meiner Sicht in Europa etwas naiv immer unterwegs. Ne? Also wir legen uns Fesseln an, ne? Aber die anderen nutzen halt eben uns eigentlich aus, ne? Gerade im Weltwirtschaftsbereich. Und das gilt insbesondere für den IT-Bereich, muss ich leider sagen. Ja. Das wäre das. Und ansonsten das Dritte,
Weisen auch okay.
Bitte Reisen?
Nee, die zwei sind auch in Ordnung. Wenn zwei ist auch in Ordnung. Sind ja schon sehr gewichtig.
Ja, die sind schon ziemlich gewichtig, genau. Ja, vielleicht zu stark gewichtig jetzt schon, ne? Aber aber ansonsten für die Behörde ist das wichtig. Also wir bekommen ja immer mehr Aufmerksamkeit auch und wir wachsen ja auch als Behörde und das ist ja auch super an der Stelle. Und also das so zu realisieren, dass wir dort also wirklich auch das unterstützen können, was die Politik von uns möchte, nämlich IT-Sicherheit, Informationssicherheit zu gestalten für Verwaltung, für Staat, für Wirtschaft, für die Gesellschaft. Das ist eine unheimlich spannende Aufgabe und ich hoffe, dass wir da einen guten Atem haben und tolle Erfolge haben werden. Das wird uns als BSI-Leitungs- und Führungsmannschaft, Frauschaft, die ist mit Frau Plattner an der Spitze, glaube ich, sehr, sehr stark dann engagiert halten. Ne? Und darauf freue ich mich auch.
Super, Günther. Ich darf die letzte Frage stellen. Gerne. Wenn du jetzt drei Empfehlungen abgeben könntest, was man unbedingt lernen sollte für die Zukunft, also an Skills, was wären die?
Ich muss sagen, die klassischen Kulturfähigkeiten, ja, also Deutsch und eine Sprache und Mathe und gutes physikalisches Verständnis, glaube ich, das ist total wichtig. Ne? Also Informatik und Digitalisierung geht nicht mehr weg, damit müssen wir umgehen, aber wir müssen gleichzeitig halt eben auch alle unsere Kulturfertigkeiten bewahren, damit wir auch unterscheiden können, ob uns ein Chatbot etwas schreibt oder ein echter Mensch. Das wird schon schwer genug sein in der Zukunft. Mhm. Das wäre meine Erfahrung, meine Empfehlung in dem Bereich, also wirklich intensiv in Bildung da zu investieren, in lebenslanges Lernen zu investieren. Ganz wichtige Sache. Ja. Das andere ist, IT-Sicherheit, Informationssicherheit, ich sag mal, ja, neu denken. Ja, ich glaube, wir kommen mit dem, wie wir Informationssicherheit in der Vergangenheit gestaltet haben, in Zukunft nicht mehr weiter. Ja, also das sehen wir jetzt. Und ich glaube, wir müssen dort kommen und schauen, wie kriegen wir das mit Unterstützung auch von KI und anderen Systemen, wie kriegen wir das besser gestaltet, dass wir auch selber besser damit umgehen können, dass wir große Erfolge haben werden. Ja? Und nicht das einfach fortführen, was wir in der Vergangenheit immer gemacht haben. So, das wären jetzt auch nur zwei Sachen gewesen, aber ich würde es mal dabei belassen.
Aber sehr substanziell, fand ich auch den ersten Punkt sehr gut. Ja, dass man da auch, wenn man sich auf diese grundsätzlichen Dinge besinnt, dass man da schon sehr, sehr viel damit dann an Grundverständnis eigentlich abdecken kann und an Grundlösungsansätzen. Lieber Günther, es war ein echt spannendes Gespräch mit dir, tolle Facetten. Ich glaube, wir gehen alle jetzt mit ein bisschen besseren Gefühl raus, was das Thema angeht, denn offensichtlich ist das Thema da in sehr, sehr guten Händen. Ganz, ganz lieben Dank für die spannenden Ausführungen.
Ja, herzlichen Dank an euch beide, Ann und Philipp. Ich fand das sehr angenehm, mit euch hier auch darüber zu sprechen. Vielleicht können wir es ja nochmal fortsetzen und vielleicht kommen wir dann auch noch ein bisschen stärker in eine Diskussion noch mit rein. Ja, also würde mich freuen.
Also Günther, ich darf mich ja auch bei dir bedanken. Es war heute das Gespräch mit dem Mann, der schon ein Leben lang in der Abwehr ist und im High Noon des BSI auch immer noch in der Verteidigung für uns sich einsetzt. Also das war das Gespräch heute mit Dr. Günther Welsch, CIO und Leiter der Abteilung Kryptotechnologie beim BSI, Bundesamt für Sicherheit in Informationstechnik. Und falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen Vorschlag haben für jemanden, der ebenso spannend ist wie unser Günther heute, dann bitte einfach eine E-Mail unter podcast.ifin0.de schicken. Und mit unserem Hashtag DigiKompetenzPodcast können Sie verfolgen, was sich sonst noch alles bei uns tut. Und diejenigen, die öfters dabei sind, Sie wissen es ja, Philipp und ich, wir machen wieder Purzelbäume, wenn ihr das nächste Mal dabei seid. Wenn es wieder mal heißt, bleibt digital kompetent mit Philipp Ramin und Ann Kowak.